Das Thema heute, Streit um die Rechtschreibreform. Gibt es einen guten Kompromiss? Wir haben darüber ja schon vor einer Woche mit Ihnen und auch mit Experten geredet und wollen das aus aktuellem Anlass auch heute noch einmal tun. Also rufen Sie uns an, wie gewohnt, 040-44-1777. 040-44-1777. Ich bin Andreas Kuhnt. Guten Abend. Ja, nach der Ankündigung von Spiegel und Springer Verlag, zur sogenannten alten Rechtschreibung zurückzukehren, ist ja in der Debatte über die Rechtschreibreform eine neue, eine sehr emotionale Dynamik entstanden. Und wir haben mal herumgehört. Nabil Atassi hat das getan. Gibt es vielleicht Vorstellungen von einem guten Kompromiss?
Kompromiss für die deutsche Rechtschreibung, ja, sollte gefunden werden auf jeden Fall. Vielleicht sind die neuen Regeln doch noch ein bisschen zu kompliziert gewesen. Vielleicht sollte man es noch einfacher machen. Man sollte, wenn, dann schon die neue Rechtschreibung beibehalten und nicht wieder zu der alten zurückkehren.
Kompromiss weiß ich gar nicht, ob man den finden kann. Also entweder man lässt es so, wie es früher war, und das fand ich schon schwierig genug. Und das, was Sie jetzt geändert haben, finde ich eigentlich noch schwieriger. Deshalb lieber beim Alten bleiben oder es komplett ändern.
Ich persönlich würde eigentlich die alte Rechtschreibreform bevorzugen. Und einen Kompromiss sehe ich eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich nur ein Entweder-Oder.
Nein, wirklichen Kompromiss kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wenn der Kompromiss darin bestünde, dass man sagt, beide Sachen sind möglich, gleichwertig, bin ich dafür. Ansonsten sehe ich auch keine Kompromissmöglichkeit.
Einige vernünftige Dinge gibt es ja in der neuen Rechtschreibung, die behalten und das andere wieder zurücknehmen.
Letztendlich entwickelt sich Sprache sowieso immer weiter. Also im Hinblick auf die Globalisierung, das sich anschaut, dass also es anderen einfacher gemacht werden soll, die Sprache zu lernen, dann wäre eine Rückkehr zu der alten Rechtschreibung eigentlich ein Rückschritt in der Hinsicht.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie schreibt man eigentlich Kompromiss nach der alten und nach der neuen Rechtschreibung? Ja, es ist ja in der Tat selten, dass deutsche Politiker mal Medien wie Spiegel, Bild und Welt mit Themen vor sich hertreiben. Normalerweise ist das ja andersherum, aber Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff ist das diesmal offensichtlich gelungen. Denn nachdem er sich Mitte Juni als erster sogenannter Spitzenpolitiker für eine Rückkehr zur alten Rechtschreibung ausgesprochen hat, reagierten die beiden Verlage nach einer kurzen achtwöchigen Denkpause, und am vergangenen Freitag hieß es dann völlig überraschend: Wir schreiben demnächst wieder so wie vor 6 Jahren. Und als Dank für diese redaktionelle Anregung im tristen Sommerloch gab es für Christian Wulff denn auch heute in der Bild den selbstgestalteten Orden Retter der deutschen Sprache, stoppt die Schlechtschreibung. Muss sowas sein? Das fragen wir heute. Wenn Sie ähnliche Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Antworten haben, wenn Sie einfach mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns an 040-44-1777. Unsere Gäste heute Abend. Karl Blümel, er ist Leiter der zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission und ist uns per Telefon zugeschaltet. Guten Abend, Herr Blümel.
Einen schönen guten Abend nach Hamburg.
Eberhard Brandt, Vorsitzender der GEW in Niedersachsen, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Schönen guten Abend, Herr Brandt, im Studio in Hannover.
Guten Abend.
Und Heinz-Peter Meidinger, Bundesvorsitzender vom Deutschen Philologenverband. Er sitzt in einem Studio in München. Guten Abend, Herr Meidinger.
Guten Abend, einen schönen Gruß von München nach Hamburg.
So, und dann haben wir natürlich einen Vertreter vom Spiegel Verlag hier, vom Spiegel hier. Das ist Hans-Joachim Noack, der sozusagen mit seinem Verbündeten, dem Springer Verlag, die ganze Diskussion erstmal in Gang geschoben hat. Nun gab es ja gleich, Herr Noack, einige Kritik an der ganzen Geschichte. Zum Beispiel der Vorsitzende des Landeselternausschusses an den Berliner Schulen, der Mann heißt André Schindler, der hat gesagt, diese Entscheidung Ihres Verlages bzw. Springer Verlages sei eine Entscheidung einer Altmännergeneration. Fühlen Sie sich so alt?
Naja, also dazu möchte ich vielleicht zunächst mal zweierlei sagen. Uns sind solche und ähnliche Verbalinjurien mittlerweile hinreichend bekannt. Was mich selber anbelangt, meinetwegen aus Gründen der Eitelkeit verschweige ich Ihnen mein Alter, aber ich bin ja auch nicht als Alleintäter hier.
Steht aber vorne hier im Vorwort von Herrn Aus.
Ne? Moment, sondern möchte Ihnen sagen, dass der Altersdurchschnitt im Spiegel wahrscheinlich deutlich unter dem der Kommission liegt. Bei uns dominieren die 35- bis 40-Jährigen. Der eine oder andere ist auch drüber. Aber im Übrigen will ich die Frage gar nicht wegwedeln, die dahinter steht. Natürlich ist es so, dass jemand, der einige Jahrzehnte im Bewusstsein gelebt hat, seine Muttersprache einigermaßen zu beherrschen, der sich mit der plötzlich dahingegangenen Sicherheit, und so war es bei mir und bei vielen anderen, wie ich denke, auch, dass der sich auch um einen Besitzstand gebracht fühlt. Ich sag mal noch mehr, es ist tatsächlich so etwas wie eine Enteignung im Spiel gewesen. Und da kann ich nur sagen, es tut mir leid, dass ich das Leid mit großem L schreiben muss, während, aha, wenn es mir nur weh täte, ich das W mit kleinem W schreiben dürfte. Diesen Stuss muss einem einer erklären.
Herr Noack, da muss ich gleich einhaken. Es gibt ja die ersten Stimmen, die da sagen, warum macht der Spiegel, warum macht der Springer Verlag das jetzt? Nun gibt's ganz böse Zungen, die sagen, die Bams, Bild am Sonntag, die hat das nötig, weil die will die Auflage nach oben treiben. Der Chefredakteur ist ja nun auch schon wieder in allen Medien vertreten gewesen. Der Spiegel hat das eigentlich nicht nötig. Warum haben Sie so lange gewartet? Sie hätten doch schon viel eher mal einschreiten müssen und sagen können, also wir machen das nicht mehr.
Also zunächst mal, ich bin in meinem Leben noch nie in die Verlegenheit gekommen, für Bild oder BAMS reden zu müssen. Das will ich auch jetzt nicht tun. Ich sage mal für den Spiegel, dass wir dieser Reform von Beginn an äußerst skeptisch gegenübergestanden haben, wir ihr aber dennoch Zeit lassen wollten, um zu erkunden, welche Wirkungsmacht sie entfalten würde. Jetzt, also nach entsprechenden Erfahrungen, und darauf möchte ich schon Wert legen, lautet unser Urteil, dass die Reform mit Ausnahme der Schulen natürlich, wo zähneknirschend ein behördlicher Zwang exekutiert wurde, im Alltagsleben schlichtweg nicht angekommen ist. Mhm. Ein meinetwegen gut gemeinter Versuch mündete da in ein heilloses Chaos. Und eines glauben wir tatsächlich, intelligent ist, dass, wenn man etwas als Irrtum erkannt hat, man an der Abschaffung des Irrtums mitwirkt.
Herr Blümel, war das Ganze ein Irrtum?
Nein. Zunächst einmal, natürlich kann man Leid auch kleinschreiben. Das ist es ja. Die Kommission hatte ja die Aufgabe, sie wurde übrigens erst eingesetzt mit Einführung der neuen Rechtschreibung, also 98, und hatte die Aufgabe zu beobachten, wo es sich spießt und wo es gut geht. Und sie hat laufend alle 2 Jahre Berichte veröffentlicht dazu, die auch im Internet nachgelesen werden konnten, und hat darauf hingewiesen, und jetzt auch für den 4. Bericht ganz speziell, einige Änderungen vorzunehmen, wo tatsächlich eventuell damals übers Ziel geschossen wurde oder wo eine große Zahl von Menschen Probleme hat, das anzunehmen. Ich möchte auch ganz deutlich betonen, weil Sie vorhin die Zeit angesprochen haben, warum erst jetzt? Die Vorläufer dieser Reform sind seit 1985 regelmäßig publiziert worden und zur öffentlichen Diskussion gestellt worden. Wir haben 3 Vorfassungen des Regelwerks öffentlich publiziert, uns der Kritik gestellt, mit der Kritik auseinandergesetzt und die auch immer wieder eingearbeitet. Also es ist nicht etwas, das so nacht- und nebelartig gekommen ist, sondern mit heftiger vorheriger Diskussion unter Beteiligung von Unmengen von Betroffenen, also hauptsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die im Übrigen in den meisten Fällen viel mehr Reformen wollten, als letztendlich gelungen ist. Wir im Übrigen auch, aber da gab es ja entsprechende politische Einschränkungen, sodass zum Beispiel eine Kleinschreibung der Substantive nicht denkbar war.
Aha. Ich meine, die Taz wird das übrigens morgen erstmalig machen, habe ich gelesen. Die Tageszeitung will morgen eine ganze Ausgabe in Kleinschreibung rausbringen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das,
ach, das gab's
lesen
lässt. Ja,
ach, gab's schon?
Ja, das gab's ja schon. Es gab eine ganze Reihe von Zeitungen in den 60er, 70er Jahren, die in Kleinschreibung publiziert hatten. Aha. Unter anderem angesehene wissenschaftliche Organe.
Bei Ihnen in Österreich oder auch bei uns in Deutschland?
Nee, auch bei Ihnen in Deutschland.
Also.
Ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, also manche Lehrer, denen ging das noch gar nicht weit genug mit dieser Rechtschreibung. Müssen wir gleich mal den Herrn Meidinger als Bundesvorsitzenden des Deutschen Philologenverbandes fragen. Ist das so? Hätten Sie das gerne alles noch viel weiter gefasst?
Also ich glaube, da müssten Sie sich eher an die GEW wenden. Die hatte tatsächlich damals den Vorschlag, auch die gemäßigte Kleinschreibung einzuführen oder etwa die Das-Das-Schreibung, Unterscheidungsschreibung aufzuheben. Wir als Philologen sind da immer etwas vorsichtiger. Wir sagen, nur das, was sich nicht bewährt hat, muss aufgegeben werden und das, was sich bewährt hat, sollte beibehalten werden.
Meinen Sie denn, dass das, was sich bewährt hat in der jetzigen Rechtschreibung, in der neuen Rechtschreibung, dass das überwiegt, was schlecht ist?
Also man muss da deutlich unterscheiden. Es gibt ja so ein Herzstück der Reform. Ich würde das diese SSSZ-Schreibung nennen. Die hat sich zweifellos bewährt, jedenfalls wenn wir die Erfahrungen der Schulen berücksichtigen. Das ist angenommen worden, das ist lehrbar, das ist logisch. Und es gibt Bereiche, die haben sich nicht bewährt. Etwa die Zusammen- und Getrennschreibung, wobei ich weiß, wie schwierig es ist, überhaupt diesen Bereich der Rechtschreibung in Regeln zu fassen.
Ja, Herr Brandt, als Vertreter der GEW in Niedersachsen, nun haben wir gerade gehört, Sie waren derjenige, also nicht Sie, aber Ihre Gewerkschaft war diejenige, die gesagt hat, also uns könnte es gerne noch weitergehen. Ist das so und sind Sie jetzt besonders betroffen, wenn es denn tatsächlich hieße, die ganze Rechtschreibreform wird wieder zurückgedreht? Also, lesen Sie eigentlich noch Spiegel?
Naja, den lese ich noch, aber manchmal mit Missvergnügen, wenn ich diese Verbalinjurien des Spiegelredakteurs höre und lese, wie er begründet, warum man zur alten Rechtschreibung zurückgeht. Da will ich gleich noch drauf eingehen. Ja, in der Tat, die Rechtschreibung, so wie sie tradiert ist, seit über 100 Jahren wenig verändert, schafft Schwierigkeiten für Schülerinnen und Schüler, die Sprache zu lernen, für die Deutschen, für die Ausländischen. Für uns wäre die eine stärkere Reform angelegen gewesen. Und jetzt finden wir das schon merkwürdig, was passiert. Vor allen Dingen die Unsachlichkeit. Und ich will auf die Unsachlichkeit mal als erstes eingehen. Herr Meidinger hat ja darauf hingewiesen, mit der Schreibung SZSS, das ist akzeptiert, aber mit der Zusammenschreibung und der Groß- und Kleinschreibung, da hat es Schwierigkeiten. Nun hat die Kultusministerkonferenz auf ihrer Tagung am 4. Juli, gerade beschlossen, dass dort die Regelungen erweitert werden sollen und mehr Schreibweisen zulässig sein sollen, weil die zwischenstaatliche Kommission in ihrem vierten Bericht darauf hingewiesen hat, dass hier eine Anpassung des Regelwerks erforderlich sein soll. Also die Kultusministerkonferenz ist sehr kompromissfähig eigentlich gewesen. Wir sind ja nun nicht immer als Gewerkschaft Freund der Kultusministerkonferenz, aber hier muss man einfach mal sagen, die gehen da schon sehr differenziert mit um. Wenn ich dann in dem Leib- und Magenblatt unseres niedersächsischen Ministerpräsidenten, also des Rundblick, heute lese, die Kultusministerkonferenz sei eine Rasselbande, der die deutsche Sprache Schnurz und Piepe ist, die sich willenlos in die Hände einer Kommission fanatischer Ideologen und wild gewordener Narren begibt und dann deren unsägliches Produkt Rechtschreibreform auch noch ohne Punkt und Komma, ohne Nachdenklichkeit und Abwägen absegnet, offenbar ein toller Haufen. Also da ist ja etwas in Gang gekommen. Was ist denn da eigentlich los? Woher kommt denn diese fantastische Aufregung? Es geht doch bloß um Rechtschreibung.
Ja, und vor allen Dingen fragt man sich, wie schreibt man toller Haufen? Frau Gerischen ist am Telefon. Jetzt haben wir vieles gehört, Frau Gerischen. Es gibt ja einige, die sagen, also uns geht das noch gar nicht weit genug. Andere sagen, wir müssen alles wieder zurückdrehen. Manche sagen Kompromiss. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der Rechtschreibung?
Ja, da ich selber in der Schule unterrichte, bin ich mittendrin im Gewühle und kann das, was der Herr Meisinger gesagt hat, nicht wirklich bestätigen, dass die Schreibung mit scharfem S, SZ und oder eben SS wunderbar angenommen wird und es keinerlei Probleme gibt und es auch gut zu lehren ist. Sicherlich kann man einfach vom langen und vom kurzen Vokal vor dem scharfen S sprechen. Nur bleiben uns dann immer noch irgendwelche Ausnahmewörter wie zum Beispiel Moos. Da höre ich auch das scharfe S. Und wie soll ich dann den Kindern erklären, dass das nun die dritte Variante ist? Dass es nämlich weder mit SZ geschrieben wird, noch mit SS geschrieben wird, sondern dass es dann ein einfaches S ist. Und ich hätte mir von der Rechtschreibreform gewünscht, dass Kinder eben weniger mit diesen Ausnahmefällen konfrontiert werden, die wieder Unsicherheiten schaffen. Denn ich habe festgestellt, wenn eine Regel stringent ist, dann können Kinder die gut lernen und auch anwenden. Aber jede Ausnahme, die sich ergibt, schafft für Kinder wieder Unsicherheit. Besonders, wenn sie nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Und ich habe über 50% Kinder, die aus aller Herren Welten Länder kommen. Und die haben es damit besonders schwer. Insofern freue ich mich, dass diese Diskussion wieder in Gange gekommen ist, durch den beschlossenen Rückschritt einiger Zeitung zur alten Rechtschreibung. Ich hoffe, dass sich dadurch ergibt, dass die Regeln noch einmal genau betrachtet werden und nämlich das, was sich nicht bewährt hat, rausgenommen wird und das andere noch weiter verändert. Ich bin da durchaus für, auch wenn es ein Riesenchaos gibt die nächsten Jahre. Das hatten wir jetzt sowieso.
Habe ich das richtig verstanden? Also Sie wären bereit, sozusagen einen Schritt wieder zurückzumachen, aber nicht einen totalen Schritt zurück?
Ich halte den Schritt total rückwärts, alles so wie früher gehabt, für genauso falsch, wie einfach jetzt das zu nehmen, was da ist. Ich denke, es ist ein Prozess der Veränderung und er ist noch lange nicht abgeschlossen. Insofern finde ich es gut, wenn sich viele Menschen beteiligen und man wirklich schaut, was macht Sinn und was zeigt die Erfahrung, was ist nicht besonders sinnvoll. Diese Arbeit halte ich für absolut wichtig und ich denke, das wird noch einige Jahre dauern, vielleicht. Zum Erschrecken der Verlage, ja.
Schönen Dank, Frau Gerischer. Wenn Sie auch mitdiskutieren wollen bei uns hier heute Abend zum Thema Rechtschreibreform, gibt es einen guten Kompromiss in diesem Zusammenhang. Rufen Sie uns an, 040-44-1777. Ja, Herr Blümel, Sie sind ja nun derjenige, der sozusagen diese Ausnahmen im Grunde ein Stück weit mitzuverantworten hat, als der Vorsitzende von der Zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission. Haben Sie da wirklich zu viele Ausnahmen zugelassen? Ist das alles gar nicht genug geregelt?
Also, verzeihen Sie, wenn ich da jetzt gerade die SSZ-Schreibung anspreche. Hier ist ja tatsächlich etwas gelungen. Ich muss der Kollegin da leicht widersprechen, was vollkommen stringent ist. Es wurde die S-Verdoppelung und die scharfe S-Schreibung ganz an die übrige Konsonantenverdoppelung im Deutschen angeglichen. Das heißt, wenn man einmal gelernt hat, M wird verdoppelt nach kurzem Vokal, weiß man auch, dass S verdoppelt wird nach kurzem Vokal. Also hier ist vollkommen stringent eine totale Ausnahme weggefallen, nämlich diese Ausnahme, dass man am Wortende oder vor T aus Doppel-S plötzlich scharfes S gemacht hat, aus ästhetischen Gründen. So wurde das nämlich 1901 beschlossen, weil sich ein Doppel-S vor T nicht gut macht oder am Wortende nicht gut macht. Denn ein Kuss mit Doppel-S schaut nicht so gut aus wie ein Kuss mit scharfem S.
Das war aber am besten ist ein Kuss, den man spürt.
Bitte?
Am besten ist ein Kuss, den man spürt.
Ja, das könnte sein. Nee, und es stimmt schon. In manchen Fällen hätte man durchaus weitergehen können, aber es war ja eine ganz wichtige Auflage für uns, keinen Kulturbruch durchzuführen. Das heißt, dass es problemlos möglich sein soll, die Schreibung so weiterzuentwickeln, dass man nicht plötzlich das Alte nicht mehr lesen kann oder gröbere Probleme damit bekommt. Und es ist vollkommen richtig, dass die Sache nicht abgeschlossen ist. Das war sie auch bisher nicht. Niemand hat vor 1998 nach dem Regelwerk von 1901 geschrieben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wer das glaubt, der irrt ganz gewaltig. Das hat sich von 1901 bis, sagen wir, 96, 98 ungeheuer verändert. Nur hat es niemand bemerkt, weil keine lautstarke Reform gemacht wurde, sondern das ist einfach von Auflage zu Auflage in den Wörterbüchern vor sich gegangen. Und man ist zufällig draufgekommen, wenn man ein Wort nachgeschlagen hat.
Ich glaube, Ihnen klingelt gerade das Handy, da ist wahrscheinlich wieder jemand dran, der wegen der Ausnahmeregel eine Frage hat.
Da schickt mir nur jemand eine E-Mail.
Ja, wir haben eine Hörerin, Frau Jovanovic, am Telefon. Hallo, Frau Jovanovic.
Ja, hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich hätte auch gerne dazu gesagt, ich bin schon eine ältere Person und ich bin für die alte Rechtschreibung und ich möchte dazu die Erfahrung sagen, ich war früher ziemlich schlecht im Deutschen, sodass ich selbst meine Arbeitsstelle damals nicht halten konnte als Stenokontoristin. Und dann bin ich zur Volkshochschule gegangen und hatte also zwei fantastische Lehrer, besonders den letzteren. Und es war alles so sinnvoll im Deutschen. Ich will jetzt gar nicht vom SZ oder SS sprechen, das habe ich mir noch nicht durchgedacht. Aber zum Beispiel, ob Wörter zusammengeschrieben werden und dann auch die Zeichensetzung, das ist mir nachher, also fast im Traum konnte ich das, nachdem ich vorher so schlecht war. Also das liegt auch mit an der Vermittlung. Und das war damals ein Herr Ross, der lebt aber schon nicht mehr. Der hat auch die Deutsche Stilschule rausgegeben. Und ich denke, man sollte nicht danach gehen, ob es leicht ist für die Kinder. Man sollte danach gehen, ist es gut für die Sprache, auch für die Schönheit der Sprache und für die Logik der Sprache. Und bei allem Guten, sage ich mal, muss man sich immer anstrengen.
Ja, schönen Dank, Frau Jovanovic. Herr Noack, die Dame spricht Ihnen aus der Seele, ne?
Naja, ja, das hat mir nicht schlecht gefallen, was sie gesagt hat. Ich will mich mal an eine Bemerkung anbinden. Sinngemäß hatte sie wohl eben gesagt, es ist wichtiger, ob es gut für die Sprache ist, als ob es leicht für die Schüler ist. Also es ist ja nicht so, dass wir uns überhaupt nicht die Frage vorgelegt hätten, was wir mit dieser Aktion anrichten. Die reine Lehre kann im Übrigen auch niemand für sich beanspruchen und natürlich ist sowas auch angreifbar. Also die Generationenfrage, die viel zitiert hat, schon eine Rolle gespielt, denn die kommt ja in letzter Zeit schwer in Mode, nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Bezügen. Eine meines Erachtens nicht ganz ungefährliche Entwicklung, die dazu angetan sein könnte, Jung und Alt systematisch auseinanderzutreiben. Ich will hier mal sagen, pädagogisch sinnvoller wäre es meines Erachtens gewesen und auch im Übrigen ein Lehrbeispiel fürs Leben, wenn die ja nun, weil Sie vorhin die Altersfrage angesprochen haben, auch nicht mehr unbedingt so taufrische Kommission gegenüber den Penelern einen Fehler zugegeben hätte. Ja, beispielsweise auch Erwachsene können sich irren, statt sie nun, jedenfalls ist das unser Eindruck, nach Strich und Faden zu funktionalisieren. Diejenigen, die dieses hier angerichtet haben, umstellen sich mit den Opfern, die sie in anderen Zusammenhängen immer wieder rüde an den Pranger stellen, siehe PISA-Studie und andere Publikationsorgane, andere Publikationen. Ich habe selber eine 18-jährige Tochter, die 17-jährige Tochter, die ihren Vater vielleicht nicht ganz zu Unrecht dafür beschimpft, welche Rolle er jetzt hier einnimmt, denn die hat die alten Schreibweisen gelernt, musste dann umstellen.
Aber dann ist die doch eigentlich ein Beispiel dafür.
Fürchtet sich jetzt in gewisser Weise natürlich davor, abermals umstellen zu müssen. Da sage ich, ich kann das nachvollziehen. Aber ich frage Sie jetzt nun mal, sind Sie so stolz darauf, sich mit Menschen zu umstellen, die viele gute Gründe haben, primär eines zu fürchten, und jetzt will ich dann meinen Kreis schließen, dass Sie schon wieder umlernen müssen, und weniger die Frage stellen, ob sie nicht möglicherweise aus guten Gründen noch einmal umlernen müssen. Das meines Erachtens sind nicht die tollsten Partner, die sie in anderer Hinsicht gelegentlich und vielleicht auch wiederum aus guten Gründen ihrer wachsenden Gleichgültigkeit und ihres Desinteresses bezichtigen. Jetzt werden sie an die Rampe geschoben. Mir tun die jungen
Leute... An die Rampe Leute, geschoben, meine Güte.
Doch, das finde ich. Ich
das habe, ist noch,
nie,
das
ich
ist
habe
auch
noch nie so viel Lob in so kurzer Zeit für unsere jungen Leute gehört, wie in den letzten Tagen.
Also von Ihrer Tochter haben Sie ja offensichtlich ja kein Lob gekriegt.
Das kann ich ja verstehen.
Also ich möchte jetzt mal sagen, ich habe von meiner Tochter auch einen Auftrag hier. Die ist allerdings nicht 18, sondern Anfang 20 und studiert in Hamburg. Und die hat gesagt, gib da bloß nicht nach und lass diese alten Knacker, die nicht bereit sind, sich mal auf was Neues einstellen, lass denen nicht zu viel Raum.
Das ist verräterisch.
Also den Auftrag, den nehme ich hier auch wahr, das sage ich mal ganz ernst. 12,5 Millionen Schüler haben gelernt in 6 Jahren. Es gab an den Schulen keine große Aufregung, aber auch keine Lust- und Begeisterungsschreie bei den Lehrkräften. Aber man hat professionell versucht, Neues einzuführen und erwartet die weitere Entwicklung. Und da kommt in dem Moment, wo alles beschlossen ist in der Kultusministerkonferenz, nach Ablauf der Einspruchsfrist, also wo nun in den Staatskanzleien alles verhandelt wird, auch in Niedersachsen bei Herrn Wulff, kommt Herr Wulff ins Sommerloch gestürmt und versucht, den Eindruck zu erwecken, er könnte jetzt irgendwas wirklich bewirken. Er weiß doch ganz genau, dass die Regeln der Kultusministerkonferenz die Einstimmigkeit verlangen. Und er weiß, dass er sie jetzt nicht kriegt. Das ist ein Sturm im Wasserglas. Und nach der Sommerpause interessiert dieses ganze Theater überhaupt keinen mehr. Dann wird es ordentlich wieder zur Sache gehen.
Da kann ich nur sagen, da werden Sie sich noch wundern. So einfach kommen Sie da nicht raus, wenn Sie glauben, dass Sie mit einem solchen Klischee, im September ist wieder alles gut, hier Land gewinnen können. Ich sage Ihnen, was jetzt als eine einzige tolle Erfolgsstory dargestellt wird, nämlich dass die Schulen aufblühen, unter dem Diktat der neuen Rechtschreibung.
Das ist eine
völlig verfehlte Wahrnehmung.
Hat auch keiner gesagt.
Ich habe auch seit Jahren mit Schule zu tun, in Elternfunktion. Ich habe einen regen Kontakt zu Lehrern. Ich habe einen regen Kontakt zu anderen Eltern. Ich weiß, dass das ein viel, sehr viel quälenderer Vorgang war, als Sie es heute für wahr haben müssen.
Ich darf das nochmal kurz zusammenfassen. Das waren jetzt die beiden Herren, Herrn Noack vom Spiegel, der... Ab wann eigentlich mit der alten Rechtschreibung vorangeht oder zurückgeht?
Ich?
Ja, also wann schreiben Sie im Spiegel wieder mit alter Rechtschreibung?
Na, das kann ich hier so noch nicht sagen.
Also.
Das hängt von einigen auch technischen Voraussetzungen ab. Und darüber hinaus will man ja vielleicht auch mal gucken, was man mit dieser Aktion bewegt.
Also, ja, und der Herr, der Einspruch eingelegt hat, für diejenigen, die gerade eingeschaltet haben, das war Eberhard Brandt, Vorsitzender der GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen. Aber Herr von Papen hängt schon ein bisschen in der Leitung und hat sicherlich zum Thema was Sinnvolles beizutragen. Guten Abend, Herr von Papen.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Wir leben ja in einem Land, wo alles sehr gerne statistisch festgehalten wird. Und ich denke mal, dass das nun so ein Gezerre um die neue Rechtschreibreform oder alte Rechtschreibung geht, hängt ja daran, dass die Regeln einfach ja aus den verschiedensten Gründen einfach nicht akzeptiert werden. Und ich habe mich, ja, ist mir heute Abend gerade eingefallen, warum setzt man sich nicht hin und stellt sich die Frage, wo haben die Leute eigentlich das meiste Handicap in der Rechtschreibung? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Kommaregeln. Warum brauchen wir, ich weiß nicht, 10 Kommaregeln? Das ist teilweise vom Regelwerk alles so hanebüchen. Warum sagt man denn, Mensch, da gibt es eine Klippe, da straucheln 80% rum, da müssen wir mal was machen. Und ich denke mal, auch jeder fährt ja eigentlich besser, wenn er weniger Regeln hat, die er fest beherrscht, als wenn man das versucht, alles, wie es so die deutsche Mentalität ist, bis ins Kleinste zu regeln. Ob das nicht vielleicht ein Ansatz ist, weil wenn man sagt, Mensch, boah, der Stein, der ist jetzt weg und diese Sorge, da brauche ich mir keinen Kopf mehr zu machen. Ich denke mal, wenn man da ansetzt, dann hat man auch eine Akzeptanz, aber nicht, wenn man irgendwo was übergestülpt bekommt, was sich, ich weiß nicht, 20, 30 Leute in dem stillen Kämmerlein da irgendwo ausdenken.
Ja, schönen Dank, Herr von Papen. Ich wollte die Frage vielleicht auch gleich nochmal weitergeben an den Herrn Meidinger vom Deutschen Philologenverband. Wie sind denn eigentlich so die Erfahrungen in den Schulen? Es wird ja gesagt, ja, die Schüler sagen einerseits, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wir haben keinen Bock mehr jetzt zurückzugehen mit der ganzen Sache. Dann gibt es aber wieder Stimmen, die wir auch hier gerade gehört haben, die sagen, nee, also das muss alles wieder umgedreht werden, weil es ist ja doch viel schwieriger geworden als vorher. Haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen, über die Sie sprechen können?
Also wir haben Erfahrungen in Bezug auf die Lehrbarkeit der Rechtschreibung und natürlich zum Teil auch, wie sich die Fehlerhäufigkeit entwickelt. Wobei man auch sagen muss, es gibt bisher keine valide wissenschaftliche Untersuchung des Zustandes vor Inkrafttreten der Rechtschreibreform und danach, weil natürlich der größte Teil der Schüler immer noch Umlerner sind. Also jetzt erst allmählich kann man in der Unterstufe des Gymnasiums mal beginnen, hier Untersuchungen aufzustellen. Aber vielleicht nochmal zurück zur Diskussion. Was mich stört, auch in der Auseinandersetzung jetzt gerade zwischen Herrn Noack und Herrn Brandt, ist dieses Pauschale, dieses Entweder-Oder, also die alte Rechtschreibung, das bewährte Klassische, das alle beherrscht haben, oder die neue Rechtschreibung, den Bausch und Bogen verdammt wird. Oder auch auf der anderen Seite sind auch Fehler gemacht worden bei der Einführung. Etwa als man die große Hoffnung geweckt hat, hier würden die Fehlerzahlen um 30-40% zurückgehen. Was natürlich bei einer Reform, die nur 2% des Wortschatzes betrifft, überhaupt nicht der Fall sein kann. Und warum... Man macht sich auch keine Gedanken jetzt, wie soll es weitergehen? Ich meine, wenn Herr Noack sagt, man wird sich wundern, die Welt ist auch im September, Oktober nicht in Ordnung, hat er vielleicht recht, wenn tatsächlich keine politische Lösung gefunden wird. Und wollen wir wirklich das hohe Gut der Einheit der Rechtschreibung im deutschsprachigen Raum aufgeben? Österreich und die Schweiz denken ja nicht daran, hier auf diesen Diskussionszug aufzuspringen. Oder wollen wir uns nicht ernsthaft bemühen, um einen Kompromiss? Es gibt Dinge, die gut sind an der Rechtschreibreform. Es ist schon was genannt worden, die SSSZ-Schreibung. Kein Mensch trauert, glaube ich, auch noch der ST-Regel nach. Trenne nie ST, beziehungsweise der Unterscheidungsregelung, wann man 3 gleiche Buchstaben schreiben darf und wann nicht, mit X Ausnahmen. Also es gibt Dinge, die zweifelsohne sich bewährt haben, und es gibt Dinge, die müssen überarbeitet werden. Und nur wenn die Ministerpräsidentenkonferenz sich auf einen solchen Kompromiss zubewegt und die Politik hier eine Vorgabe macht, ist, glaube ich, eine Lösung greifbar nahe. Ansonsten werden wir ein Schisma bekommen der Rechtschreibung im deutschsprachigen Raum. Und daran sind dann alle schuld, die sich nicht um einen Kompromiss bemüht haben.
Sind Sie kompromissbereit, Herr Noack?
Ja, also...
Seien Sie mal ehrlich.
In direkter Ansprache an die Adresse von Herrn Meidinger, mir ist sympathisch, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich unter Umständen hier den Eindruck erwecke, ich sei ein Anhänger des Entweder-Oder. Bin ich in Wahrheit gar nicht. Ich bin eigentlich ein Anhänger eines Kompromisses, aber ich bin der Meinung, dass man dafür die Voraussetzungen schaffen muss. Darüber sollte man sich streiten. Es ist die Frage gestellt worden, und das halte ich für eine sehr relevante Frage, warum werden die Regeln nicht akzeptiert? Ich will es noch mit zwei weiteren Beispielen belegen. Warum hat der Bundesgerichtshof, der ja nun wirklich nicht in dem Verdacht steht, die staatliche Ordnung aus den Angeln heben zu wollen, bis zum heutigen Tage davon abgesehen, seine Urteile in der neuen Schreibweise zu verfassen, sondern schreibt noch in der alten. Warum sagt unser von mir sehr verehrte Bundesinnenminister Otto Schily, dass er nicht nur mit einem tollen goldenen Füller schreibt, sondern im Übrigen auch mit der alten Schreibweise.
Das weil das besser zum Füller passt.
Hier haben wir das könnte sein. Hier haben wir einen Zustand, bei dem bitte ich mal zu verweilen, den bezeichne ich, und ich glaube, da rede ich auch für mein Publikationsorgan, als auf äußerste Weise ungut, und dem muss man entgegentreten. Und die Frage wäre nun zu erörtern, wie man das macht. Ich wiederhole
also
mich,
es gibt
unterschiedliche Wege, das will ich nicht bestreiten. Unserer ist der gewesen, mit einer solchen Aktion tatsächlich einzuladen, aufzufordern, zu ersuchen, diesen Weg, den man in den letzten Jahren gegangen ist, zurückzugehen bis zu der Weggabelung etwa, wo nach unserem Dafürhalten der Irrtum begangen wurde, und dann gemeinsam vielleicht mal zu verweilen, auch sich eine Verschnaufpause zu gönnen, um dann nachzudenken, wie es besser geht.
Okay. So, nun haben wir ja...
Darf ich mal kurz unterbrechen?
Herr Blümel, es geht ganz kurz. Ich will Ihnen gerne die Chance geben. Wir haben ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, die natürlich auch noch was diskutieren wollen mit uns. Und zwar das Thema Rechtschreibreform.
Ja.
Deswegen würden wir da gerne noch mal ein paar jetzt in die Leitung nehmen. Aber Sie sind natürlich auch direkt angesprochen. Sagen Sie mich.
Ja, ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Erstens, es wird von Regeln gesprochen.
Mhm.
Im normalen Leben hat bisher der Erwachsene nie etwas mit Regeln zu tun gehabt, sondern er hatte die Rechtschreibung in der Kindheit erworben und hochgradig automatisiert. Es ist irritabel, wenn man später, also wenn man die Rechtschreibung bereits automatisiert hat, aufgrund von Regeln neu lernen muss. Das ist ganz klar, dass das wahnsinnig schwierig ist. Daher ist ein Vergleich von Leuten, die alte Rechtschreibung automatisiert haben, mit jenen, die umlernen, und mit jenen, die neu anfangen, gar nicht möglich.
Das ist prima.
Also das ist die große Schwierigkeit dabei. Rechtschreibung wird nicht gedanklich gemacht im Allgemeinen, sondern durch Üben, durch viel Schreiben. Sie wird automatisiert. Niemand könnte schreiben, wenn er bei jedem Wort nachdenken müsste, wie man es schreiben muss und eine Regel aufsagen müsste. Niemand kennt Rechtschreibregeln. Fragen Sie doch einmal, wer irgendwelche Rechtschreibregeln kennt. Man kennt sie nicht. Nur die Reform kann nicht anders vor sich gehen, als dass die Regeln neu zusammengefasst werden. Anders geht es nicht.
Schönen Dank, Herr Blümel. Frau Ullmann ist am Telefon. Guten Abend, Frau Ullmann.
Guten Abend.
Ja, Ihre Erfahrungen. Ja, bitte, gerne. Legen Sie los.
Also, kurz zu meiner Person. Ich bin seit 12 Jahren Lektorin in China. Ich habe auch ein Examen Deutsch als Fremdsprache. So, ich bin wie hunderte oder tausende anderer Kollegen weltweit beschäftigt, die deutsche Sprache zu vermitteln. Und dazu gehören natürlich auch die Rechtschreibregeln. Und ich bin zu dem Beitrag heute gestoßen wegen einer kleinen Notiz auf der ersten Seite der Bild-Zeitung. Da ist Frau Limbach, unsere frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, heute Präsidentin unseres Goethe-Institutes, nach ihrer Meinung gefragt worden, und sie hat die neue Regel befürwortet und meinte, es müsste eigentlich noch weitergehen. Und da ging es also jetzt um die Rechtschreibung für die Umschreibung für die deutschen Ä, Ü und Ö-Laute. Und das ist ein großes, großes Problem für uns, das zu vermitteln, unter anderem. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir weltweit am Computer arbeiten und an den Computern, die nicht für die deutsche Sprache hergerichtet sind, sowieso umschreiben müssen und nicht mehr SZ schreiben, sondern 2S schreiben und nicht mehr Ü schreiben, sondern UE schreiben. Und wenn ich dann daran denke, dass gerade unsere Kinder viel mehr am Computer arbeiten als die Herren zum Beispiel aus dem Schriftstellerbereich, die sich jetzt aufregen, man könnte ihre Bücher nicht mehr lesen, dann würde ich doch den Kindern entgegenkommen und sagen, wir ändern auch das noch, damit die weltweit mit den Computern klarkommen und die werden nicht nur in Deutschland arbeiten. Und müssen sich sowieso umstellen. Und diesen Gedanken finde ich, also den könnte ich noch weiterführen für die Kleinschreibung. Und ich denke, wir lesen auch heute noch Goethe, wir lesen Schiller und wir lesen die Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts. Und wenn die Thal mit TH schreiben, verstehen wir das auch. Und so werden wir auch Grass und andere lesen. Und deswegen sollten wir nicht denen folgen, sondern wir sollten bei den neuen Regeln bleiben, sie ein wenig modifizieren, aber auf jeden Fall keinen Schritt rückwärts. Und mein letzter Kommentar, ich bin in den Semesterferien jetzt nur in Deutschland. Und dieses Heckmeck und dieses Theater um die Rechtschreibung, so emotional und so neben allem, denke ich mal, was ich gehört und was der Anstand uns gebietet, ich betrachte das als Instrumentalisierung für die kommenden Wahlkämpfe. Und das macht mich sehr traurig. Da reden Leute, na gut, die nicht viel vom Fach verstehen, und da möchte ich Ihnen jetzt als Bild von der Bild-Zeitung zitieren. Sie schreiben hier, Frau Limbach hätte schwadroniert. Ja. Und das hat mich sprachlos gemacht. Und ich denke, die Bild-Zeitung ist der Frau Limbach eine Entschuldigung schuldig.
Also sprachlos sind Sie nicht gewesen, Frau Ullmann, das kann man nicht sagen. Sie haben das also sehr gut gemacht. Sagen Sie, eine kleine Randbemerkung, wenn Sie nach China zurückfahren, ja? Kleine Entschuldigung an die Chinesen, dass wir heute gegen die chinesische Frauennationalmannschaft 8:0 gewonnen haben. Also das war gar nicht so gemeint. Aber
wir trösten dich.
Okay. Danke, Frau Ullmann. Ja, also, wenn Sie auch mitdiskutieren wollen, rufen Sie ruhig an bei uns hier, 040 44 1777. Heute bei uns in der NDR Info Redezeit das Thema Streit um die Rechtschreibung nach der Ankündigung von Spiegel und Springer Verlag zur alten Rechtschreibung zurückzugehen. Gibt es jetzt überhaupt noch einen guten Kompromiss? Aber wir haben es von Herrn Nowak ja gerade eben gehört vom Spiegel. Also man habe das Ganze einmal nur so initiieren wollen, um zu sagen, also Leute, macht euch noch mal ein paar ernsthafte Gedanken zu der ganzen Geschichte. Aber so ganz viele, Politiker sind aber auch noch nicht aufgesprungen. Also wenn ich mir überlege, also Wulff war derjenige, der Sie mehr oder weniger ja offensichtlich aufs Gleis geschoben hat. Und dann ist jetzt, glaube ich, auch der Müller aus dem Saarland dazugekommen. Aber die anderen sind doch die gewesen, die gesagt haben oder heute noch sagen, nee, wir wollen das eigentlich alles mal so belassen.
Schlecht steht es um uns noch nicht, dass wir uns noch darauf zurückziehen müssten, von Herrn Wulff hier
thematisch angeregt zu werden.
Nein, das stimmt gar nicht. Also. Ich wiederhole das nochmal, ich habe es vorhin anklingen lassen. Wir mochten diese Rechtschreibreform schon vor Jahren nicht, aber wollten ihr, was uns anbelangt, eine Chance geben, ihre Durchschlagskraft zu beweisen. Und jetzt sehen wir das Ergebnis oder meinetwegen auch nur das Zwischenergebnis. Und das halten wir für ziemlich grausig. Und deswegen sind wir zu diesem Schritt gekommen. So ist es nicht, dass wir 2-3 Politiker brauchen, um denen unter die Rockschöße zu geraten. Das ist eine falsche Wahrnehmung, dass man jetzt anfängt, da die Bataillone zu zählen. Die einen haben 30% und die anderen stehen immer noch bei 70%. Das kann man machen, halte ich aber für eine fruchtlose Veranstaltung. Wir sind im Übrigen auch nicht davon ausgegangen, dass mit unserer Initiative nun alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Sowas muss wirken. Jeder ernsthafte Beitrag, meinetwegen auch die unsere Aktion hinterfragen, sind eigentlich willkommen. Es gibt natürlich auch sowas Ähnliches, das kann doch gar nicht anders sein, bei dem Spannungsverhältnis, in dem auch Publikationsorgane stehen, wie Überlegungen, die nicht ganz sachgerecht sind, sondern meinetwegen taktischer Art sind. Das muss man alles hinnehmen. Das ist eigentlich auch kein Grund zur Aufregung.
Also wenn man das so beobachtet, muss man ja auch sagen, Sie haben sich ja noch relativ zurückgehalten. Im aktuellen Spiegel ist lediglich, glaube ich, ein Vorwort von Ihrem Chefredakteur zu dem Thema.
Wir würden Frau Limbach nicht vorwerfen, dass sie schwadroniert, nur weil sie eine andere Meinung hat.
Mhm. Aber ich meine, Ihre Kollegen von der Bild, haben Sie sich eigentlich mit denen abgesprochen oder war es Zufall, dass das gleichzeitig am Tag rauskam?
Man hat einen Gedankenaustausch gepflegt. Also Sie werden doch nicht von mir hier erwarten, dass ich Ihnen bestätige, dass das ein Zufall gewesen sei.
Ach so, also Gedankenaustausch zwischen Bild und Spiegel.
Aber statt. Ist das schon erschreckend? Das muss möglich sein.
Es ist schon erschreckend. Bildzeitung und Spiegel Hand in Hand retten die deutsche Rechtschreibung.
Das ist mir zu
diese Form von Kampagnenpolitik. Und das tut mir für den Spiegel auch leid, den ich immer gerne gelesen habe. Das tut ja richtig weh. Sie gehen auch vor allen Dingen, das ärgert mich bei der Sache, Sie sagen, ach, das ist kompromisslos und dann machen Sie da gewaltige Vorwürfe. Sie gehen aber auf das, was die Kultusministerkonferenz sehr differenziert beschlossen hat, überhaupt nicht ein. Sie ignorieren es völlig.
Trifft doch gar nicht zu. Ja, Sie doch, können doch,
ja, das hören Sie in Ihren Publikationen.
Fünf Jahre Spiegelberichterstattung.
Meine Herren, wenn Sie sich nicht einig werden, können dann nehmen wir jetzt Frau Nubacke drauf. Nein, meine Herren, jetzt nehmen wir Frau Nubacke drauf. Die kann die Dame mit, kann das Ganze vielleicht mit weiblichen Charme etwas entspannen hier. Gut. Frau Nubacke.
Ja, einen schönen guten Abend.
Sie
mich verstehen?
Ja, aber auf alle Fälle.
Ja, das ist gut. Also, ich bin seit 6 Jahren Autorin. Ich habe nach einem Berufsleben von 40 Jahren angefangen zu schreiben. Und vorab möchte ich sagen, ich bin dafür, dass wir bei der neuen Rechtschreibung bleiben. Was man verbessern kann, sollte man immer verbessern. Aber ich möchte auch gern sagen, dass ich seit 5-6 Jahren mit den Verlagen, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich nur ein einziges Affentheater erlebe. Das heißt, ich schicke mein Manuskript ein, was ich mit Mühe in der neuen Rechtschreibung geschrieben habe, und ich bekomme es zur Korrektur zurück und alle SS sind wieder SZ und ich kann wieder...
Schreiben Sie für den Spiegel?
Wie bitte?
Schreiben Sie für den Spiegel?
Nein, für eine Frankfurter Verlagsgruppe. Ach so. Und dann kriege ich das also wieder zurück und dann ist es wieder anders korrigiert und dann schreibe ich, wissen Sie, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich habe es inzwischen satt. Es schreiben die meisten ein Durcheinander. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe noch keinen Verlag erlebt, der also wirklich die neue Rechtschreibung durchgezogen hat, weil die Herren jetzt so vom Springer tun, als wäre das was ganz Neues. Meine Erfahrung ist mit den Verlagen, das ist also eine Frankfurter Verlagsgruppe, die recht bekannt ist, dass die alle sich noch nicht mit der neuen Rechtschreibung angefreundet haben.
Ja, schönen Dank, Frau Dobacke. Herr Blübel, als Vorsitzender der Kommission, ich habe ja ohnehin gelesen und korrigieren Sie mich, wenn das nicht richtig ist. Mit dieser sozusagen Regelauslegung jetzt können sowieso nur Schulen versehen werden und Behörden. Das heißt also, jeder Verlag und im Grunde auch jeder Privatmann kann nach wie vor so schreiben, wie er lustig ist. Hauptsache, andere können es lesen. Vorgeschrieben werden kann es nur sozusagen öffentlichen Organen, richtig?
So ist es, ja. Und so war es auch immer. So war es auch 1901. Und das erklärt zum Beispiel auch, dass der von mir hochverehrte Karl Kraus noch in den 30er Jahren gesagt hat, er ließe sich von dem Buben in Berlin, damit meinte er die zweite Berliner orthografische Konferenz, sein TH nicht stehlen und hat weiterhin Karl Tür mit H geschrieben, also mit TH geschrieben. Selbstverständlich kann jeder privat und jeder, der auch öffentlich publiziert, schreiben, wie er möchte. Und die Dichter tun das ja auch in vielerlei Weise. Einem Stefan George konnte man nicht sagen, er müsse sich an die deutsche Rechtschreibung halten. Dem Jungen hat man schon versucht zu sagen, aber beim Älteren hat man sich dann nicht mehr getraut. Also im Grunde genommen nur für Schulen und für Ämter und Behörden, wo der Staat Regelungsbereich hat. Und ein Gedanke noch, Dänemark hat 1947 begonnen mit einer Rechtschreibreform. Es hat an die 30 Jahre gedauert, bis sie gegriffen hat. Dabei war die hochmotiviert, nämlich politisch motiviert. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg und sie wollten auch ihre Rechtschreibung ändern, dass sie nicht mehr mit dem Deutschen ähnlich ist.
Herr Menges ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Menges.
Ja, guten Abend. Also die Lehrerin da, die in China unterrichtet, war ja selber aber auch emotional, obwohl sie das ja eigentlich bedauert hat bei anderen.
Ja. Naja. Ich sagte ja vorhin schon, es ist eine emotionale Debatte entstanden offensichtlich in Sachen Rechtschreibreform.
Ja.
Aber was war Ihre Stellungnahme jetzt?
Also ich bin für die Rückkehr zur alten Rechtschreibung, ruhig, dass man auch eingesteht, dass es ein Fehler war, dass es eben ein Kulturabbau an der deutschen Sprache war. Nun aber nicht den Schülern, die die neue gelernt haben, von Anfang an eine Frist zu setzen, ja, bis da und dahin dürft ihr die Reformierte noch verwenden und dann müsst ihr die klassische beherrschen, sondern dass man einfach das unbegrenzt weiterlaufen lässt mit der Reformierten. Gelehrt wird dann eben ab irgendeinem Stichtag nur noch wieder die klassische. Und im Laufe des Lebens dieser Schüler oder später dann ehemaligen Schüler und Studenten und so weiter, schleift sich das dann von alleine ein.
Also Sie meinen viel Lärm um nichts?
Ja, viel Lärm um nichts. Zumal ja auch, wenn man ohnehin eben zur Kenntnis nimmt, 2-3% der Wörter sind nur betroffen, ja, dann sind bei einer Rückkehr ja ebenso wenige nur betroffen,
ja.
Sodass also das eigentlich kein Problem ist. Also die gleichen Argumente, die damals benutzt wurden für die Reform, so viele Wörter sind doch gar nicht betroffen, die gelten ja jetzt auch wieder umgekehrt.
Aha.
Also ich sehe da drüben überhaupt kein Problem und dann könnte man die Diskussion auch beenden und einzelne marginale Änderungen, also was auch Schreibung mit Bindestrich oder zusammen getrennt, das entwickelt sich ohnehin und das war auch vorher so. Das kann ja dann auch weitergehen.
Ich verstehe jetzt nur nicht, wenn nur 2% der Worte betroffen sind, wo dann der große Kulturverlust liegen kann. Das ist ja doch ein Gegensatz oder Widerspruch, der aufklärungsbedürftig wäre.
Naja, es mag so, wenn man eine Wörterliste von Wörtern, die jemand in einem bestimmten Lebensalter beherrscht, so sein, aber im Alltag zum Beispiel nicht mit dieser Doppel-S-SZ-Regelung, da begegnen uns natürlich viele Änderungen in der Schreibweise doch sehr häufig, ne? Weil müssen, musste, das ist ja ein Wort, das man in der Alltagssprache...
Wo liegt denn da der Kulturverlust?
Naja, also ich finde schon, diese besonderen Buchstaben, also SZ zum Beispiel, es ist nicht gut, dass man das so weggedrängt hat, dass es also jetzt viel seltener nur ist, als es früher war. Es sieht auch nicht gut aus, wenn 3 S hintereinander stehen. Also...
Ich glaube, Herr Menges, wir haben verstanden, was Sie meinen. Ich würde ganz gern, weil Sie das eben auch angeregt haben, gesagt haben, man kann da zurückgehen, ohne dass es große Probleme gibt. Heinz-Peter Meidinger, Bundesvorsitzender vom Deutschen Philologenverband. Ist das eigentlich so einfach machbar zu sagen, wenn wir jetzt tatsächlich dem Spiegel, dem Springer Verlag folgen und anderen, die sich so ein bisschen in diese Richtung entwickeln, kann man das im Grunde, ohne jetzt einen großen Dampfhammer aufzusetzen, so im Laufe der nächsten Jahre ganz langsam wieder zurückdrehen und keiner merkt es richtig? Ist das machbar auch mit den Schülerinnen und Schülern?
Also so einfach ist die Sache natürlich nicht. Zum einen haben wir ja einen systematischen Rechtschreibunterricht, der ja nicht jetzt in einem Jahr die neue Rechtschreibung vermittelt, sondern in verschiedenen Jahrgangsstufen verschiedene Themenbereiche der Rechtschreibung abhandelt, etwa in der Unterstufe die SSSZ-Schreibung oder in der Mittelstufe die Zusammen- und Getrennschreibung. Und man müsste ja auch einem Schülerjahrgang dann systematisch diese neue Systematik oder dann wieder die alte Systematik beibringen.
Ja.
Zum anderen haben wir natürlich das Problem der mehrfachen Umlerner. Und da ist ja bekannt, dass hier die Fehlerhäufigkeit dann wächst. Und dann haben wir ein ganz großes Problem. Wir haben natürlich auch keine Bücher in alter Rechtschreibung. Was heißt übrigens alte Rechtschreibung? Die von 91 oder die von 95 oder kehren wir zurück zum Duden von 1980? Das ist ja alles ungeklärt. Mhm. Und wir haben auch kein Geld für neue Bücher, muss man auch sagen. Die Länder und Kommunen haben die Mittel für Schulbücher ja drastisch um bis zu 50% reduziert. Also bagatellisieren sollte man dieses Problem nicht.
Wir haben einen echt betroffenen Schüler am Telefon, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Mojo Glees heißt er. Hallo Mojo.
Hallo, ja, ich wollte nur
Wie
mal,
schreibst denn du?
Ich schreibe natürlich in der neuen Rechtschreibung, ich bin in der 7. Klasse.
Geht gut?
Ja. Und ich hätte jetzt nicht wirklich Bock, das wieder umzulernen. Also ich habe ja auch nie in alter Rechtschreibung geschrieben. Und es haben, soweit ich weiß, war man früher mit der alten Rechtschreibung nicht zufrieden. Und Experten haben das dann umgeändert. Und